Ja, ihr lieben Geschwister, Brüder und Schwestern, das, was Erika mir gerade hochreichte, ein Glas Wasser, das hat der liebe Bernhard Möller in der Zeit, als wir hier den Pastorendienst hatten, Sonntag für Sonntag mir hingereicht, weil er meinte, der Pastor darf keinen trockenen Hals kriegen. Und hat er doch recht gehabt, nicht? Ja, liebe Farmsener Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, abgesehen davon, dass es für mich ein Vorrecht ist, heute bei euch sein zu dürfen, möchte ich doch darum bitten, dass im Mittelpunkt dieses Jahresfestes, wie schon bereits erwähnt wurde, die Treue unseres Herrn im Vordergrund steht. 50 plus 2, eine sehr interessante Zahlenkombination. Es ist ein Alter, das bei mir persönlich interessante Erinnerungen weckt. Warum? Erika, meine Frau, war 50. Ich war 50 plus 2, als wir am 1. Juni 1997 den Dienst als Pastorenehepaar in eurer Gemeinde begannen. Und einer der hier anwesenden Brüder, Erhard Baum, hatte uns zur Einführung ein Bibelwort gesagt, an das wir uns im Laufe der Jahre immer wieder gerne erinnert haben. 1. Korinther 1, Vers 9. Ich weiß nicht, Erhard, ob du dich noch erinnerst. Alexander hat das ja schon wiederholt erwähnt. Denn Gott ist treu, schreibt der Apostel Paulus, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Ein wegweisendes Wort, meine ich, das uns Erhard als damaliger Leiter der FEG Norddeutschland nach unserem 28-jährigen Dienst in der Neukirchener Mission in Peru und in Deutschland zum Einstand widmete. Und dieses Wort möchte ich auch als Grundlage meiner Predigt verwenden. Gemeinschaft mit Jesus pflegen als die Priorität. Darum geht es in diesem Wort Gottes. Gemeinschaft mit Jesus pflegen als die wahre Berufung. Und daraus ergibt sich natürlich nach biblischen Maßstäben naturgemäß auch die Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern der Gemeinde. Und diese Gemeinschaft, das muss ich bekennen, haben wir als sehr wohltuend und aufbauend erlebt in dieser Gemeinde nach langjährigem Dienst in der Mission. Und heute noch sind wir dafür sehr dankbar. Diese 5 Jahre waren wirklich Jahre des Segens, des Atemholens, des Aufbaus innerer und äußerer Kräfte, bevor wir dann den Dienst in Spanien weiterführten. Gemeinde wird im Neuen Testament als Leib Christi gezeichnet. Und das erlaubt uns ja gewisse Vergleiche mit uns als Menschen, Männer und Frauen. Wer 50 oder 50 plus 2 ist, hat doch in seinem Leben schon viele Erfahrungen sammeln können. Und wir sehen das zum Beispiel auch an unseren eigenen Kindern, Dirk und Sonja, die nun exakt 50 und 50 plus 2 Jahre alt sind. Bei der Gelegenheit darf ich herzlich grüßen von Dirk und Amrei Poganatz aus Peru, die auch hier in der Gemeinde heimisch geworden sind. Für eine Gemeinde nun, liebe Farmsener, die 50 plus 2 ist, ergeben sich aus dem Vergleich mit dem Lebensalter eines Menschen natürlich interessante Parallelen. Es gibt verschiedene Situationen in einem Reifungsprozess, der noch lange nicht zu Ende ist. Aber das biblische Ziel ist es doch, wie Paulus formuliert, ein reifes Alter in Christus zu erreichen. Das schreibt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 13. Und in der neuen Genfer Übersetzung heißt dieser Vers, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Und um genau das zu erreichen, meine Lieben, ist die Gemeinschaft mit Jesus Christus die allererste Voraussetzung. Darin besteht eine der entscheidenden Aufgaben auch der von Gott berufenen Hirten und Lehrer einer Gemeinde, die Gemeinde so zu leiten, dass sie die Gemeinschaft mit dem lebendigen Christus sucht, darin wächst und sich durch nichts davon ablenken lässt. Und das führt und kann zur Reife im Glauben und zur Einheit der Gemeinde führen. Aber über dem allen steht die Treue Gottes. Gott ist treu. Er will, dass die Gemeinde wächst und reift, und somit formuliert er seine Absichten und seine Berufung kurz und prägnant. Ihr seid berufen zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn, nicht mehr und nicht weniger. Und im Rückblick auf die hinter uns liegenden 50 plus 2 Jahre der Gemeinde fragen wir uns, inwieweit wir alle dieser ersten und wichtigsten Aufgabe unserer Berufung gerecht geworden sind. Sind zum Beispiel Entscheidungen, die getroffen wurden, aus der lebendigen Gemeinschaft mit Christus, aus dem Suchen seines Willens, aus dem Bemühen, seinem Wort in Liebe gerecht zu werden, getroffen worden? Im persönlichen Leben und im Leben der Gemeinde in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen? Konnten zum Beispiel bei unangenehmen Auseinandersetzungen aus der lebendigen Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus heraus unnötige Härte und verletzende Auswirkungen gemindert werden? Hat da die Frucht des Heiligen Geistes, zum Beispiel Friede, Langmut und Güte, ihr Aroma entfalten können? Das frage ich mich immer wieder persönlich im Rückblick auf Begegnungen in und außerhalb der Gemeinde Christi. Nicht hier in Farm, sondern in meinem über 50-jährigen Dienst. Nein, muss ich sagen, leider gab es da immer wieder dieses unangenehme Aroma, diese dicke Luft, die Anlass zu Scham manchmal war und Bitte um Vergebung, um die Gemeinschaft mit unserem Herrn und dem Bruder oder der Schwester wiederherzustellen, nachdem sie zeitweilig belastet war. Und es ist genau der Treue Gottes zu verdanken, dass wir immer wieder zurückkehren dürfen zur Gemeinschaft mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, indem wir unsere Schuld bekennen, indem wir einander vergeben und Vergebung annehmen. Die enge Verknüpfung der Gemeinschaft mit Christus ist augenfällig. Und damit steht und fällt auch die Gemeinschaft mit meinen Brüdern und Schwestern. Und wir können, und das ist keine Sache, die der Bibel Abbruch tut, ergänzen. Gott hat uns zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus und mit seinen Kindern berufen. Ist es so? Natürlich. Dietrich Bonhoeffer, der uns allen bekannt ist, schreibt in der ihm eigenen klaren Sprache an einem Ort: So ist die Zeit zwischen dem Tod Christi und dem jüngsten Tag nur wie eine Vorwegnahme der letzten Dinge, wenn Christen schon hier in sichtbarer Gemeinschaft mit anderen Christen leben dürfen. Nicht alle Christen haben an dieser Gnade teil. Die Gefangenen, die Kranken, die Einsamen in der Zerstreuung, die Verkündiger in heidnischem Land stehen allein. Sie wissen, dass sichtbare Gemeinschaft Gnade ist. Die leibliche Gegenwart anderer Christen, sagt Bonhoeffer, ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Das ist ein starkes Wort. Gemeinde, meine Lieben, als Familie Gottes. Auch ein faszinierendes Bild, das Paulus in Epheser 2 entfaltet. nicht mehr Fremdlinge sein und Fernstehende, sondern, wie er sagt, Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen, Mitglieder seiner Familie. In der spanischen Bibel, die ich seit 1970 täglich lese, heißt es Miembros de la Familia de Dios, Mitglieder der Familie Gottes. Ein wunderbares Wort. Ich glaube, das ist mehr als eine Idealvorstellung. Es ist der Wille Gottes. Gemeinschaft mit dem Hausherrn pflegen und den Mitbewohnern dieses geistlichen Hauses der Gemeinde. Trotz aller Unterschiedlichkeit, trotz aller Gegensätzlichkeit zusammenbleiben. Eine große Gnade, die uns allen doch wohl am Herzen liegt. Gemeinschaft, ein anderes Bild als eine Zusammenkunft von lebendigen Steinen. Jeder anders, jeder ein besonderer Gedanke Gottes, aber die sich gemeinschaftlich auferbauen und auferbauen lassen. Noch eines der ansprechenden Bilder, die uns die Apostel vor Augen malen. Und wenn dann aus Bildern reale Situationen werden, welche Gnade! Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, so heißt es schon im apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube von Herzen, dass diese Gemeinschaft eine Gabe Gottes ist, die uns verbindet, auch wenn uns unsere Wege vielleicht in verschiedene Gemeinden geführt haben. Das darf doch die persönliche und brüderliche Gemeinschaft im Glauben und in der Liebe nicht schmälern oder gar verhindern, unabhängig von der Gemeindezugehörigkeit. Und wer sich dieser Berufung zur Gemeinschaft mit Jesus Christus bewusst ist, der versteht auch, was der Apostel Paulus über das Leben im Geist sagt. Das Leben im Geist bedeutet unter anderem auch, dass die Frucht des Heiligen Geistes ihr Aroma im Umgang miteinander verströmen will. Als wir noch in Peru arbeiteten, habe ich in der ältesten Buchhandlung des Landes, älteste evangelische Buchhandlung, diese Kette gekauft, die die Frucht des Heiligen Geistes versinnbildlicht. Ist hier jemand, der Spanisch gelernt hat in der Schule? Schon lange her, nicht? Also, el fruto del Espíritu, die Frucht des Geistes, was ist es? Amor, braucht man nicht übersetzen, ne? Gozo, Freude, Paz, Friede, Paciencia, Geduld, Benignidad, Güte, Bondad, Freundlichkeit, Fe, Glaube, Mansedumbre, Sanftmut, Templanza, Selbstbeherrschung oder Keuschheit. Nehmen wir mal ein Glied aus dieser Kette weg, dann bricht alles zusammen. Deshalb heißt es nicht die Früchte des Geistes im Griechischen Testament, sondern die Frucht, Singular, Einzahl, die Frucht des Heiligen Geistes. Die besteht aus diesen 12 verschiedenen Petalos, wie wir in Spanien sagen, aus diesen Blumenblättern, aus dieser schönen Blume, die den Wohlgeruch Christi verbreiten will. Summa summarum. Gemeinschaft mit Jesus Christus führt zur Gemeinschaft mit meinen Brüdern und Schwestern. Oder wie es vor langer Zeit der Graf Zinzendorf formuliert hat: Ich konstituiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Der Glaube will persönlich angeeignet werden und dabei die Persönlichkeit des Christen nicht verdrängen, sondern entfalten. Gerade dazu braucht jeder Einzelne aber auch die Hilfe und die Korrektur von Brüdern und Schwestern. Eine Gemeinde ist der einzige Beweis gegen den Unglauben, so Zinzendorf. Ich denke, das lassen wir uns alle gerne von Graf Zinzendorf sagen und stellen gleichzeitig die Frage, wie es nun, sagen wir, in den nächsten 50 Jahren weitergehen soll. Und das ist nichts Utopisches. Letzten Sonntag feierte die Freie Evangelische Gemeinde Wesel am Niederrhein ihr 150. Jahresfest. Eine Gemeinde, die in einer Stubenversammlung anfing und 150 als FEG Wesel besteht. Ja, wie soll es weitergehen? Liebe Brüder und Schwestern, von entscheidender Wichtigkeit wird sein, den Auftrag einer christlichen Gemeinde in dieser Welt, in Hamburg-Farmsen und darüber hinaus, zu verstehen und umzusetzen. Ich zitiere mal den Missiologen David Smith, der in Übereinstimmung mit den Texten des Neuen Testamentes folgende Aussage macht, nämlich, dass der Auftrag der Gemeinde nicht anders als die Verlängerung des Dienstes Jesu gesehen werden kann. Jesus gibt sich für die Versöhnung der Welt hin. Er dient den Menschen. Er hat mit ihnen Gemeinschaft. Und zwar sogar da, wo man ihn dafür beschimpft, dass er mit Sündern und Zöllnern verkehrt, und er verherrlicht seinen Vater im Himmel. Das war der Dienst Jesu. Und der Dienst der Mission oder der Gemeinde Christi kann in diesem Sinne in vier Begriffen zusammengefasst werden. Da ist das Zeugnis. Das heißt Zeugnis geben von Jesus in der persönlichen Evangelisation, in der Gemeindeevangelisation. Und da steht im Neuen Testament das Wort Martyria. Daraus entwickelte sich der Begriff Märtyrer. Wir kennen Dietrich Bonhoeffer, einen der großen Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Muss ich nicht viel zu sagen. Zeugnis geben, eine der Aufgaben der Mission. Der Dienst, da steht im griechischen Testament Diakonia, kennen wir alle, Diakonie. Ich grüße die Schwester Ursula und die Diakonissen vom Bondenwald, die wir kennengelernt haben und deren Dienst wir immer noch bewundern. Der Dienst, die Diakonie, eine Aufgabe der Gemeinde. Dann die Aufgabe der Gemeinschaft. Gemeinschaft auf Gegenseitigkeit pflegen. Da steht der interessante Begriff Koinonia, Gemeinschaft, den ich gleich nochmal erwähnen werde. Und dann die Anbetung. Die Anbetung Gottes als das Endziel aller Missions- und Gemeindearbeit. Und nichts anderes ist die Mission der Gemeinde Jesu Christi. Zeugnis, Anbetung, Diakonie, sagt jemand, sind die Dienste der Kirche, weil sie den Dienst ihres Herrn für die Welt ausmachen. Und der südafrikanische Theologe und Missiologe Kritzinger fügt hinzu, dass dieser dreifache Dienst unbedingt durch Koinonia, den Dienst der Gemeinschaft, zu ergänzen ist. Und da sind wir wieder bei unserem kurzen Predigtext, 1. Korinther 1, 9, berufen zur Gemeinschaft. Und wenn ich im Folgenden dieses Wort Koinonia, Gemeinschaft, hin und wieder erwähne, dann ist nichts anderes als Gemeinschaft gemeint, aber Gemeinschaft auf Gegenseitigkeit. Das ist der Schlüssel zum Verständnis von Gemeinschaft. Gemeinschaft auf Gegenseitigkeit. Man könnte es auch als ein dialogisches Miteinander bezeichnen. Da braucht der eine den oder die anderen, weil die anderen den oder die auch brauchen. Und dazu gehört natürlich auch nach apostolischer Aufforderung, dass wir einander dienen mit den Gaben, die jeder von seinem Herrn empfangen hat. Gemeinschaft ohne gegenseitiges Dienen und Anerkennen der Gabe des anderen birgt die große Gefahr des Hochmutes und der Geringschätzung meines Bruders oder meiner Schwester im Glauben und ist einer jener kleinen Füchse, die den Weinberg verderben, wie Jesus sagt. Wir sollten uns, liebe Brüder und Schwestern, auch immer wieder fragen, welchen Eindruck wir durch unser gemeinschaftliches Miteinander der Welt um uns herum vermitteln. Ist es anziehend, mutmachend, vielleicht sogar das Gegenteil? Gemeinde lebt in der Welt und wird von ihr oft sehr kritisch beobachtet. Deshalb betonen Gemeindegründer, es gibt eine unheimlich große Zahl von Literatur über Gemeindegründung, aber viele Gemeindegründer betonen die Wichtigkeit sozialer Kompetenz im Gemeindeaufbau. Und wo Defizite darin bestehen, anderen Menschen mit Respekt und Würde zu begegnen, wird es schwer sein, Gemeinde effektiv zu bauen. Aber Gott ist treu. In der Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, in der bewussten Nachfolge dessen, der gesagt hat, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. In dieser Gemeinschaft kann jeder im Reich Gottes seiner Berufung und Bestimmung immer wieder ein Stück näher kommen. Meine Lieben, die große Corona-Krise ist hoffentlich bald vorbei. Man weiß es nicht so genau. Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat uns auch noch voll im Griff. Menschen um uns herum sind verängstigt und verunsichert, haben Zukunftssorgen. Wo soll das alles noch hinführen? Und als von Jesus in die Welt gesandte Gemeinde dürfen wir doch den Menschen in unserem Umfeld Hoffnung, Zuversicht und auch Zuflucht anbieten, indem wir die Gemeinschaft mit unserem Herrn bewusst leben und anderen auch dazu Mut machen. Denn die Gemeinschaft mit Jesus Christus ist darauf angelegt, dass sie durch unser Zeugnis andere Menschen einlädt, so wie Paulus es formuliert: Lasset euch versöhnen mit Gott. Lasst uns aus der täglichen und treuen Gemeinschaft mit unserem Herrn, liebe Geschwister, Kraft schöpfen, um den Menschen in unserem Umfeld so ein Zeugnis zu sein von und für unseren Glauben. Jesus hat seine Jünger dazu berufen, seine Zeugen zu sein. Aber es geht nicht nur um zeugnishaftes Reden. Das ist manchmal gar nicht so schwer. Es geht um ganzheitliches Leben, um Verkündigung in Wort und Tat, im Leben und im Reden. Das können wir immer wieder in der Gemeinschaft mit dem Herrn und untereinander erreichen. Gott ist treu. Was meint ihr wohl, wo diese Kette in meiner Wohnung hängt? Direkt am Ausgang. Jedes Mal, wenn ich die Ausgangstür öffne, fällt mein Blick unweigerlich darauf. Die Frucht des Geistes. Ach, da ist doch dieser Nachbar, der den Rasen wieder nicht gemäht hat. Da ist doch diese von oben, die Mülltonnen nie rausstellt. Wie soll ich ihr begegnen? Die Frucht des Geistes. Ja, das sind ganz praktische Dinge, die ich in meinem Leben praktiziere. Oft daneben schlage, weil ich es nicht schaffe, das alles zu tun. Und dann geht es darum, Buße zu tun und die Gemeinschaft wiederherzustellen. Gott ist treu. Er hat es uns zugesagt. Ich komme aber auch nicht umhin, noch einmal Dietrich Bonhoeffer zu Wort kommen zu lassen, in der Frage, die ganz wichtig ist. Wollen wir auch, wie er sagt, Kirche für andere sein? Bonhoeffer sagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Sie muss an den weltlichen Aufgaben des Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht herrschend, sondern helfend und dienend. Sie muss den Menschen aller Berufe sagen, was ein Leben mit Christus ist, was es heißt, für andere da zu sein. Ja, schon in unserer Zeit in Hamburg war das eine große Herausforderung und so ist es bis heute geblieben. Der Missiologe David Bosch, dem ich viel verdanke, sagt zum diakonischen Auftrag der Gemeinde: Diakonie beschreibt die Gemeinde, die Grenzen überschreitet durch den Dienst. Mission hat man ja auch als Grenzüberschreitung beschrieben. Aber Diakonie beschreibt auch die Gemeinde, die durch diesen Dienst Grenzen überschreitet, Menschen erreicht und so nicht nur zum Ansehen der Gemeinde beiträgt, sondern auch Menschenherzen erweicht und offen macht für Jesus Christus. Gemeinde Jesu ist geschaffen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, so lehrt es uns Paulus im Epheserbrief. Gemeinde Jesu ist das Haus, in dem Menschen Gott finden können. Und Petrus sagt, sie ist das königliche Priestertum, das Menschen zu Gott leitet. Wo Gemeinde Jesu ist, da wird Gott geehrt und gepriesen, da finden Menschen Raum für Anbetung und Gottesdienst. Man könnte das auch als die liturgische Dimension unseres Auftrags beschreiben. Und das beschränkt sich gewiss nicht auf den Lobpreis und Anbetungsteil in unseren gottesdienstlichen Zusammenkünften. Paulus hat, wie wir wissen, in Römer 12 den logischen, den vernünftigen Gottesdienst ganz genau definiert, dass wir unser Leben auf den Altar Gottes leben, ganz Hingabe unseres Lebens an unseren Herrn, nicht nur sonntags, sondern jeden Tag. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, der von mir kurz beschriebene vielfältige Auftrag der Gemeinde Jesu ist eine große Herausforderung für die uns vor uns liegenden Jahre. Aber Gott ist treu. Er hat uns in seine Gemeinschaft berufen und zum gemeinsamen Dienst untereinander und an unseren Mitmenschen. Und ich möchte schließen mit einem Liedvers von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, der das genau auf den Punkt bringt. Wir wollen uns gerne wagen, in unseren Tagen der Ruhe abzusagen, die's tut, vergisst. Wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist, nicht an dem Amt verzagen, uns fröhlich plagen und unsere Steine tragen aufs Baugerüst. Dazu schenke euch und uns allen der treue Gott seine Hilfe und seine Gnade. Amen.